verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 23. Januar ist Werner Levin. Liebe Hörerinnen und Hörer, immer am ersten Donnerstag des Monats und mittwochs, Mitte des Monats, senden wir für Sie die Esperanto-Welle über MB Radiotreff 88,0. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserer Sendung Esperanto-Welle aus dem Studio 1 von NB Radiotreff 88,0. Im Studio sind Werner und Werner vom Esperanto-Verein in Neubrandenburg. Und wir haben heute vor, in unserer Themensendung über 100 Jahre Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern, eine Festschrift in drei Teilen zu sprechen, und zwar heute über den dritten Teil. Wir wollen allerdings nicht nur erzählen, sondern machen auch ein paar Hörpausen, um uns zu erholen von vielen Reden und damit Sie auch eine kleine Pause haben, und senden dann Titel, die von einer Esperanto-Band oder Singlegruppe gespielt worden sind. Ja, Werner, ich habe ja schon angekündigt, eine Festschrift. Die Festschrift hat Ralf Kuse aus Schwerin geschrieben, in drei Teilen. Er hat sie auch schon mal überarbeitet. Und der erste Teil, um das nur mal vorweg zu sagen, behandelt die Zeit Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern von 1905 bis 1944. Der zweite Teil von 1945 bis 1990 und der dritte Teil 1990 bis 2005.
Ja, so ist das gewesen. Und,
ja.
Also vier Bände.
Ja, nee, drei, ne? Drei.
Drei Bände, Entschuldigung.
Ja, drei Bände. Bände hört sich immer so groß an, aber es sind doch ziemlich gut ausgearbeitete, bebilderte, schöne Hefte, die natürlich nicht als großer Band sich vorzustellen sind. Ja, wir wollen also mal aus diesem dritten Band über die letzten 15 bis 17 Jahre sprechen, die hier in diesem Überblick zusammengefasst sind. Und mit 1990 können wir gleich sagen, es geht mit der Wendezeit los, ja, Werner?
Es geht mit der Wendezeit los, die war ja sehr turbulent. Und wie es immer so ist, wir sagen das nicht oft genug, dass jede politische Veränderung, jede politische Verstimmung, da geht es ja um negative Entwicklungen, negativ im Sinne, dass irgendetwas umgestoßen wird, was schon besteht, das hat auf das Esperanto in diesen 100 Jahren, über die wir geredet haben oder noch reden, einen unbedingten Einfluss. Und so auch die Zeit 89, 90, dann war ja die Zeit, oder das war ja die Zeit der großen Umwälzungen in der DDR. Und was viele Menschen jetzt nicht mehr so wissen oder absichtlich vergessen haben, ist, dass es ja eine freie DDR gegeben hat. Eine DDR mit einer eigenen Bewegung, mit politischen Parteien. Die waren eben von 1989 bis 1990. Das war für diejenigen, die das damals bewusst miterlebt haben, Werner, das ist ja schon fast jetzt 20 Jahre her. Und wir reden über diese Zeit, als wäre sie erst gestern gewesen.
Ja,
nicht?
Ja.
Also es war doch ein sehr aufregendes Jahr, die Wendezeit. Und die hat natürlich auch die Esperanto-Bewegung mächtig durchgeschüttelt.
Ja klar, wie alle anderen im Land, bei uns besonders hier im Gebiet der DDR damals, mussten sich auch die Esperanto-Freunde auf die neue Situation einstellen. Und das hat viele Änderungen, Einschnitte. Es hatte was Gutes, aber es hatte für uns auch was Nachteiliges. Nicht?
Das hatte eindeutig für das Esperanto ganz große Nachteile.
Ja.
Einerseits gab es die gute Erscheinung, das heißt die Demokratisierung der DDR 89-90, als das ganze Volk der DDR aufgestanden ist. Der Westen hatte, Westdeutschland hatte das gar nicht mitgekriegt, was sich hier abspielte. Die sind ja erst nach dem aufgesprungen und haben uns dann erzählt, bis zum heutigen Tage, wie die DDR zu verstehen ist.
Ja.
Da sind wir immer noch beleidigt.
In welchem Gefängnis wir alle gelebt haben.
Ja. Es waren ja von den 16 Millionen DDR-Bürgern waren ja mindestens 20 Millionen erbitterte Widerstandskämpfer. Das ist ja nicht zu leugnen, nicht?
Von heute auf morgen.
Von heute auf morgen. Ich habe sie nie gesehen. Ich habe sie nicht in der Kirche gesehen. Ich habe sie nicht gesehen, dass sie nicht wählen gingen oder zumindest nicht am Nachmittag und so weiter. Dass sie waren damals sehr eifrige DDR-Bürger, aber danach. Nicht?
Ja, ja. Und dann heißt es hier auch im Heft, plötzlich hatten dann alle ganz andere Sorgen.
Ja.
Esperanto stand für die meisten, die mal dabei gewesen waren, damals nicht mehr im Vordergrund, worin nebensächlich wurde vergessen. Es gab so viele interessante neue Sachen.
Ja, das war ein Phänomen, mit dem wir noch gar nicht gerechnet hatten. Ja. Lassen Sie mal die gesamten persönlichen und politischen Entscheidungen, die damals fielen, mal beiseite. Aber Esperanto war für viele Menschen ein Fenster in die Welt. Ich konnte also zu DDR-Zeiten per Esperanto in 150 Staaten schreiben oder Länder. Und viele haben uns gesagt, ja, wir würden Esperanto lernen, wenn wir reisen dürften. Und wir würden Esperanto machen, wenn das und das wäre. Und die Freiheit und so weiter und so weiter. Nein, im Gegenteil. Alle die uns das immer gesagt haben, die sind nicht zum Esperanto gekommen, nachdem die Freiheit über uns hereinbrach. Sondern es sind sogar treue Esperanto-Freunde von uns weggegangen und haben gesagt, nein, meine ganze Lebensplanung, meine ganze berufliche, meine ganze Freizeitplanung ist jetzt in andere, auf anderen Schienen. Wir fahren jetzt in einen anderen Kurs und wir haben für Esperanto keine Zeit, keine Lust und nichts mehr. Das war also eine Sache, die uns so überraschte, weil wir damit nun gar nicht gerechnet haben.
Hier ist zum Beispiel ein Beispiel drin aus, wo war er? Er hierher? Ach, zu Stralsund. Da gab es mal eine Schülergruppe und Hans-Joachim Borchardt hatte doch immer organisiert, dass die eine Ferienreise machten mit Esperanto und das hat 1990 das letzte Mal geklappt und dann ging das nicht mehr.
Dann kam keiner mehr,
keine Jugendlichen mehr da.
Ja, die Stralsunder haben eine hervorragende Kinder- und Jugendarbeit, das hört sich so eigenartig an, die haben natürlich nicht gearbeitet, aber Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ganz hervorragend. Und gerade die Stralsunder sind sehr gerne in die Slowakei gefahren. Da gab es ja Esperanto-Hotels und traditionelle Esperanto-Treffen für diese Altersgruppen. Und das ist mit einem Schlag dann zu Ende gewesen. Und dort gab es dann eine Versammlung, 89, und in einer Gaststätte Polonia, bezeichnenderweise, also Polen. Und wir waren ja doch relativ überrascht, was alles so passierte damals in der DDR. Und sie haben sich dann entschieden und sagten, wir wollen versuchen, die Harmonie in der Gruppe zu erhalten, aber dennoch bei dem ganzen Gespräch zu diesem Esperanto-Treffen stand Esperanto im Abseits. Es wurde nur über die aktuelle Lage diskutiert. Diese Probleme überschatteten alle anderen Themen.
Ja, aber wir machen erstmal weiter. Der starke Kern, der noch da war, hat sich nicht beirren lassen.
Die Stralsunder machen weiter.
Wir machen erstmal weiter und werden mal sehen, was wir alles noch lösen müssen. Ja.
Ja.
Es kamen auch ganz andere Überraschungen. Wir hatten ja vorher in der DDR kaum die Möglichkeit, westeuropäische Literatur in Esperanto zu kaufen. Und hatten aber selber auch Zeitschriften, zum Beispiel El Popolo Chino aus Volkschina. Eine sehr schöne Monatszeitschrift, die damals, wie viel waren das? 10,50 kostete im Vierteljahr. Die wurde auf einem Schlag wurden alle Ausgaben vom Postzeitungsvertrieb um das Sechsfache teurer.
Wir waren ja sehr stolz in der DDR,
dass
fast alle Zeitschriften, man muss sich das mal vorstellen, wir konnten in der DDR etwa 20 verschiedene Esperanto-Zeitschriften per Postzeitungsvertrieb abonnieren. Das war also eine offizielle staatliche Vertriebsorganisation. Und darunter eben diese 20 Esperanto-Zeitschriften verschiedene. Und die berühmteste weltweit war El Popolacinio, das heißt aus dem völkischen China, also aus dem Volkschina. Ja. Und das war eine dicke, illustrierte, wunderschöne Zeitung. Ja, und nun kam aber die Geschichte mit dem Westgeld auf.
Ja, die war, das war ja noch nicht so
weit. Das war noch nicht ganz so weit.
Und jetzt sollten wir mit einem Mal statt 10, 60 Mark bezahlen.
Ostmark. Ja, na, das war auch eine Verunsicherung.
Das blieb natürlich viele weg. Das war nur ein Beispiel, was sich alles so verändert hat. Denn die Literatur war uns dann ja doch noch nicht zugänglich. Mit unserer damaligen Mark könnten wir noch nicht viel anfangen.
Das war ganz schlimm.
Ja.
Gerade Anfang 1990 haben wir ja in der zentralen DDR, Esperanto-Leitung, also im zentralen Vorstand, uns Gedanken gemacht, was soll da nun werden aus uns. Und darüber sprechen wir nach der nächsten Musik, Werner. Was sagt die Regie?
Ja, ich habe gerade die Hand gehoben. Wir sind schon wieder bei 8 Minuten Sendezeit und wir haben lang genug gesprochen. Wir wollen uns und unsere Hörer mal ein bisschen entlasten. Die Gruppe Kaito und auf der Titel Nummer 6 heißt Popoi, die Puppen.
Estas ruĝaj pupoj, estas brunaj pupoj, ornamitaj en diverskolora vesto. Estas bluaj pupoj kaj ankaŭ verdaj pupoj kun oreloj, haroj, dentoj kiel besto. Estas nigraj pupoj, estas flavaj pupoj, estas pupoj kun graci kaj digneco. Estas palaj pupoj, preskaŭ senkoloraj pupoj, nevideblaj en la ombro. Sen identes. Estas modestaj pupoj, estas timidaj pupoj, liberigantaj, sentoj de sagad. Estas bruaj pupoj, estas komikaj pupoj, daure causo de gaieco cae ridar. Estas orae pupoi, estas maiestae pupoi, acquirantai la attenton per parar. Estas friponae pupoi, estas milai pupoi, bonveni catai, defectantoi.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen weiter im Text 100 Jahre Esperanto in drei Teilen. Wir sind im dritten Teil und sprechen über die Zeit der Wende und nach der Wende. Und um diese Zeit haben wir auch hier im Bezirk Neubrandenburg folgendes, Entschuldigung, in Mecklenburg-Vorpommern war es das schon auch, weiß ich nicht. Im März 1990 gab es ein 14. Treffen der drei Nordbezirke, so wollen wir mal sagen.
Ja, wir haben eigentlich in der DDR-Zeit zwischen diesen drei Nordbezirken schon vorweggenommen, die Bundesländer, die dann später entstanden sind. Denn wir wussten natürlich, dass das Mecklenburg und dass das Pommern war. Und haben also schon zu tiefer DDR-Zeit die drei Nordbezirke zusammengefasst. Obwohl ja die Pommern mehr die Preußen sind und die Mecklenburger immer eigenständig waren im Deutschen Reich. Aber das sind Dinge, die man heute eigentlich wissen muss, damit man vieles versteht, was da so passiert. So,
ja.
Da hatten wir also unser 14. Treffen. Und wir haben das dann umbenannt, weil die Zeit nach unserer Meinung reif war, das war ja noch DDR, und haben das dann umbenannt in das erste Landestreffen Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, ich kann auch gleich mal noch dazu sagen, das war das 14. Treffen, wir haben aber die Zahlen beibehalten, denn wir sind ja jetzt beim 37. gewesen.
Nein, wir haben die Zahlen wieder neu begonnen, aber es gab Jahre, wo wir zwei Treffen hatten oder vielleicht mehr.
Ach so.
Und der Herr Reitsch
schreibt, das 28. und so weiter und so weiter.
Er hat eine neue, ja, das war damals vielleicht die wilde Zeit, aber wir haben jetzt eine neue Zählung, hat der Ralf Kuse.
Nee, das ist von 2005, das Heft.
Ja.
2007. Er schreibt hier 35. Landestreffen und wir sind schon beim 37.
Ach du liebe Güte, na gut, dann haben wir also das weiter vorbehalten.
Ja.
Warum nicht? Wir haben ja auch unser Zeltlager weiter benummeriert und andere Sachen weiter nummeriert.
Ja. Und eine weitere Zwischenüberschrift ist, um die Kulturhäuser wurde gekämpft.
Ja, das war ein großes Drama. Aber ich will noch was da vorher sagen, Werner, und liebe Hörerinnen und Hörer. In Neubrandenburg, bezeichneterweise in Neubrandenburg, fand dass die letzte DDR-Mitgliederversammlung statt des Esperanto-Verbandes der DDR. Und wir haben einen neuen Vorstand gewählt. Der Vorsitzende wurde Professor Lötsch, Ronald Lötsch. Er ist Professor für Sorabistik aus Leipzig gewesen. Und übrigens, seine Frau ist bekannt aus der PDS, aus den Linken im Reichstag. Und sie hat dort durchgehalten, einmal zu zweit und dann immer wieder neu gewählt. Die hat die Linken dort vertreten im Bundestag. Das ist also die Abgeordnete Lötsch, die Ehefrau von Professor Lötsch. Der war also der letzte DDR-Vorsitzende. Übrigens für die alten Hasen, es gab mal einen Skandal in der DDR unter einem oder über einen Schriftsteller Janka. Und der Professor Lötsch hat als damaliger junger Wissenschaftler, er war ja eigentlich Slavist und so weiter und auch für sowjetische Sprachen. Jedenfalls wurde er mit eingesperrt, hat 4 oder 6 Jahre im DDR-Zuchthaus gesessen und wegen dieser Janka-Geschichte, das war so ein Schriftsteller, der dann erst wieder auftauchte in der Wendezeit, das mal als Hintergrund, wer die Esperanto-Freunde geführt hat. Und der Auftrag dieser Mitgliederversammlung in Neubrandenburg im September 1990 war, die Vorbereitungen zu treffen für eine Vereinigung von Gordorea, so nannten wir es offiziell, das heißt also übersetzt DDR Esperanto-Verband, mit dem damaligen Westdeutschen Esperanto-Verband. Wir haben uns dann auch vereinigt, ein Jahr später, und die Verhandlungen verliefen sehr erfolgreich, auch sehr gleichberechtigt, weil wir ja damals noch aus einer recht starken Position verhandeln konnten. Wir hatten ja noch die Räume im Kulturbund DDR. Wir hatten ja auch noch unsere Mitgliederschaft, die um uns noch besser versammelt war. Also konnten wir durchaus gleichberechtigt dann miteinander umgehen. Und die Vereinigung fand dann erst Mitte 1991 statt, also über ein Jahr später. Und das war also der Auftrag der Mitglieder damals aus Neubrandenburg, aus der ganzen DDR. Und diese Vereinigung ist dann in München vollzogen worden. Allerdings haben wir uns damit einverstanden erklärt, dass der Deutsche Esperanto-Bund seinen Namen behält, der schon fast 100 Jahre genutzt wurde, und haben uns dann vereinigt, wirklich, und zwar als DDR-Verband. Nicht irgendwie, dass wir den DDR-Verband aufgelöst haben und haben gesagt, die einzelnen Mitglieder können jetzt eintreten. Das war auch eine Option. Aber wir wollten das nicht. Es gab zwar inzwischen in der DDR-Struktur lauter Landesverbände von Sachsen, von Berlin, von Brandenburg, von Mecklenburg-Vorpommern und so weiter. Das hatte sich schon automatisch gebildet durch die Administration, die sich dann so ergeben hatte. Aber wir sind als Verband vereinigt worden. Das war also ganz wichtig. Und das muss man auch zur Ehre rechnen, dem Dr. Blanke, der damals federführend diese Verhandlungen geführt hat als Sekretär des DDR-Esperanto-Verbandes. So. Und das war also ganz bezeichnend. Und wir sind auch stolz übrigens, dass diese Mitgliederversammlung in der Brandenburg stattgefunden hat.
Ja, und sie fand in dem damaligen Sitz des Kulturbundes statt, in der Brandenburg, einer älteren Villa, die für unsere Zwecke sehr oder für den Kulturbund sehr geeignet war. Und wir waren ja auch oft Gast dort und hatten wenigstens sicher Räume, wo wir uns treffen konnten.
Ja, Werner, wir waren nicht Gast, es war unser Zuhause.
Ja,
wir waren dort zu Hause, es war unser Kulturbund, unser Haus, mit allen möglichen Zimmern. Nicht? Heute sind wir Gast. Sind wir Gast in der Gaststätte, sind wir Gast bei anderen Vereinen, sind wir auch sehr dankbar, dass wir auch aufgenommen werden. Aber das war damals unser Haus und sieht heute sehr traurig aus. Ich weiß nicht, warum Rat der Stadt da nichts macht. Es scheint mir langsam dann doch zur endgültigen...
Nee, das gehört nicht der Stadt, das ist ein Privateigentum.
Na dann noch, ist noch schlimmer.
Nee, warum? Der kann das stehen lassen, solange das Eis fällt.
Ja. Aber der Bürgermeister muss doch sagen, also lieber Parteifreund, du musst da mal was machen, nicht? Schade. Also Werner, das war unser Kulturbund So, 1990. Wir sind immer noch im Jahr 1990, nicht? Aber das war ja so aufregend und so bewegend, das ist klar, dass man sich da länger
hält. In dieser Zeit nach 1990 gab es dann so, wie man hier sagt, Goldgräberstimmung bei weltweiten Kontakten. Man konnte ja jetzt ohne weiteres in die BRD reisen, die gab es ja noch, DDR und BRD, und man konnte Treffen organisieren mit Ausländern, mit Schweden, mit denen, wie man wollte. Und das haben natürlich viele genutzt, und besonders in Schwerin hat man auch in den Bereichen Schwerin und Stralsund die Kontakte wieder ausgeweitet, hat Gäste eingeladen aus den europäischen Ländern, und es fanden noch einige Treffen statt. Zum Beispiel eine Freundschaftswoche, die von Partnerstädten hat es ja früher mal gegeben, aber jetzt gab es, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen, haben die Pfingst 1990 hat Franz Peter Kurz nochmal einen Esperanto-Kongress. Ach so, im Anschluss daran, an diese Vereinigungstag, müssten wir nochmal sagen.
Das ist unbedingt,
das müssen wir mal sagen.
Erwähnenswert.
Da hat Franz Peter Kurz aus Schwerin, der dortige, und wir sagen, Gruppenvorsitzender war vom Esperanto-Verein, bei dieser Vereinigungsversammlung an einem Nebentisch mal gehört, also da, im Osten, da wird ja wohl kein deutscher Kongress stattfinden, vorläufig.
Ne? In den nächsten 20 Jahren sind die gar nicht fähig dazu.
Und da hat er sich so geärgert, dass er aufgestanden hat, gesagt, und im nächsten Jahr organisieren wir den Kongress in Schwerin.
Ja, genau so ist das gewesen. Das ist keine nachträgliche Episode, sondern man hat so getan, als würden wir weder Strom noch fließend Wasser haben. Und wer weiß, was überhaupt bei euch da los ist.
Das noch nicht organisieren können, aber da.
Ja, und dass wir auch nicht fähig sind dazu, das stimmt.
Organisieren waren wir nämlich gut.
Ja, wenn wir auch nichts konnten, aber organisieren konnten wir und können wir.
Ja.
Und etwas Ähnliches ist ja dann, um mal etwas vorzugreifen, im Jahr 2004 passiert. Da wurde in Neubrandenburg der Deutsche Esperanto-Kongress organisiert. Man war zwar nicht mehr so ängstlich wie damals, 1991, aber wir haben auch da diese Bemerkungen bekommen. Ja, haben die Hotels auch WC und so weiter. Also manchmal denkt man, die Leute gucken keinen Westfernsehen.
Ja, man hat also dann versucht, auch die alten Traditionen fortzusetzen, die Treffen mit Freunden, und das hat auch geklappt. Und es wurde auch beschlossen, dass wir ein Informationsblatt unseres Landes dann später herausgeben wollten, Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern. Das hieß dann Borvo Kai Grifo. Und das heißt so viel wie
Borvo Kai Grifo, Stier und Greif.
Stier und Greif, ja.
Ja, das war der Versuch einer Landes-Esperanto-Zeitschrift oder eines Informationsblattes. Das hat aber nicht geklappt, weil mit der Redaktion das nicht klappte.
Ja, Stier und Greif. Und das war ein bisschen zu weitläufig. Und das ist dann nachher wieder eingegangen. Ne?
Ja, wir hatten verschiedene Versuche.
Ja, aber wir haben ja inzwischen ein gutes Informationsblatt.
Inzwischen sind wir zur fast elektronischen Information übergegangen.
Ja.
Und unser jetziges Blatt heißt Grüner Bote. Und Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern wird elektronisch und papiermäßig verschickt. Ist aber eine finanzielle Frage. Wir können das also nicht in tausenden Exemplaren herstellen.
Ja, wir haben uns dann organisatorisch auch zusammengefunden. Schon vorgegriffen hatten wir mit dem Begriff Landestreffen. Und wir haben dann auch darauf hingearbeitet, dass wir eine Struktur im neuen Land Mecklenburg-Vorpommern auch für uns finden. Das heißt, eine Struktur, die über den einzelnen Gruppen, hauptsächlich in den Zentren Rostock, Schwerin, Neubrandenburg und Stralsund steht. Prenzlau hält ja auch immer noch zu uns, war dann aber nicht mehr Mecklenburg-Vorpommern.
Nein, das war eine alte Geschichte, weil Prenzlau und Templin, diese beiden brandenburgischen Städte oder Kreise, die haben sich weiterhin, halten uns nicht weiterhin zu uns, obwohl sie natürlich Brandenburger sind.
Ja. Ja, von der Vereinigung, das ist ja auch beschrieben, das hast du ja schon erzählt. Und dann gab es diesen ersten gesamtdeutschen Esperanto-Kongress in Schwerin, der wirklich sehr gut vorbereitet war und auch ordnungsgemäß durchgeführt werden konnte. Jedenfalls wurde es gelobt, und als Besonderheit auf diesem Kongress in Schwerin war eine Frau Odebrecht aus der Schweiz.
Ja.
Das müssen wir auch mal erzählen, ne?
Das müssen wir unbedingt erzählen, denn 1905 gab es ja die erste Esperanto-Aktivistin in Schwerin, die Hankel, Frau Hankel, eine aus gutem Hause, sie stammte aus einer industriellen Familie, hatte viele Beziehungen bei Hofe, damals hatten wir noch einen Großherzog und so weiter. Aber diese Frau Hankel hatte noch Nachkommen, die sind auch weltweit zerstreut. Übrigens stammt sie auch, was die Industrie betrifft, aus der Maschinenfabrik Dippel. Die haben sich mit Agromaschinen beschäftigt. So, das ist also die Frau Hankel. Und deren Nachkommen waren aus der Schweiz auch in Schwerin dabei. Und da haben wir uns sehr darüber gefreut.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss mal jetzt unser Neugeschoss unterbrechen. Wir waren so begeistert, hier in der Geschichte rumzugraben und haben ganz vergessen, wieder mal eine Pause zu machen für eine Musik. Und zwar ist wieder die Gruppe Kaiko dran mit dem Titel Danzigo la Marionettoin.
Lass die Marionetten tanzen.
Ja, wir wussten nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wie der Titel hier läuft, den hatte ich noch nicht gehört. Und wir waren selber überrascht, als da so eine leise Phase drin war und der dann plötzlich wieder zu Ende war. Aber nehmen wir dann nächste Mal den anderen Titel. So, Werner, wie machen wir weiter?
Ja, wir gehen weiter in der Geschichte des Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern seit der Wendezeit. Und wir sind noch gar nicht so weit gekommen. Bis 1991 sind wir jetzt mit dem Deutschen Esperanto-Kongress in Schwerin. Das war der 70. Deutsche Esperanto-Kongress. Und da begannen wir dann, uns zu stabilisieren nach einer gewissen Zeit der Unruhe, der Verluste, der Sorgen, der Unsicherheit, der Verunsicherung. Hat sich dann ein bisschen unsere Arbeit wieder stabilisiert. Und zwar ist das ganz natürlich, dass die Vereine vor Ort das Allerwichtigste sind oder die einzelnen Esperanto-Freunde, die sich zu uns rechnen. Und dann ging das so weiter mit der Vereinsarbeit. In den Anfang der 90er Jahre haben wir also in jedem Jahr ein, zwei Landestreffen organisiert, meistens mit einem mit einem bestimmten Ziel. Und wir haben auch Festschriften verfasst. Wir haben ja Historiker, die arbeiten, wie zum Beispiel der Herr Ralf Kuse aus Schwerin. Wir haben auch die ersten taghaften Kontakte geknüpft zu der Landesregierung. Zum Beispiel hat die Steffi Schnorr aus der CDU, sie war damals die Kultusministerin Mecklenburg-Vorpommern, die hat beispielsweise ein Grußwort geschrieben zum Deutschen Esperanto-Kongress. Dann haben wir einen neuen Landesvater bekommen, den Harald Ringsdorf von der SPD, der hat auch Grußworte zu verschiedenen Veranstaltungen oder Büchern geschrieben. Im Übrigen hat er bei einem Wahlkampf ein Plakat verwendet, wo junge Menschen drauf sind und darunter auch der Leiter der Schweriner Esperanto-Jugendgruppe. Und mit diesem Plakat hat er auch die Wahlen gewonnen und wir sind der Meinung, dass es nur deswegen passiert ist mit der Wahl, weil Esperanto dabei war. Aber ja, das ist jetzt ein Spaß.
Ich möchte mal eine kleine Zwischenansage machen, liebe Hörerinnen und Hörer, damit Sie überhaupt wissen, wer wir sind. Wir senden jetzt schon eine halbe Stunde. Hier ist die Esperanto-Welle von NW Radio Treff 88, also über NW Radio Treff 88,0. Und wir, die Redaktionsgruppe, sind vom Esperanto-Verein Brandenburg. Im Studio sind Werner und Werner. Und wir sind heute auf Sendung mit dem Thema 100 Jahre Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern, die Zeit von 1990 bis 2007. Ja, hier in unserer Ecke, hier in Meran und Burg und Prenzlau, die wir immer noch verbunden sind aus der Zeit des Bezirkes Neubrandenburg, waren eigentlich die Schnittstellen auch zu den Verbindungen, die wir nach Polen hatten. Die waren ja nicht neu, die waren ja schon ziemlich alt.
Alt und bewährt, ja, die wurden schon.
Die wurden natürlich wieder aufgefrischt und die persönlichen Kontakte nahmen jetzt natürlich zu. Es kam mir so weit, dass wir dann nachher leistungsfähige PKWs hatten, wir nicht lange irgendwelche Formalitäten hätten, um über die Grenze zu kommen und einfach fahren konnten mit einer einfachen Grenzkontrolle.
Ja, das war ja in den 80er Jahren ganz schlimm. Damals war Kriegszustand in Polen, da mussten wir dann auch manchmal schummeln, um über die Grenze zu kommen. Dann haben wir uns Dienstaufträge besorgt, illegal. Aber das ist also vorbei, wir sind ja schon jetzt 10, 15 Jahre später. Nein, wir haben also die Beziehungen, die weiterliefen, auch weiter gepflegt. Und die liefen also weiter. Es gab aber auch Beziehungen, die unterbrochen wurden. Und das waren wir sehr traurig. Zum Beispiel gab es zu DDR-Zeit nach Razgrad, Bulgarien, eine Partnerschaft. Und das wurde dann aber durch die Stadt nicht mehr weiter gefördert, weil, das weiß ich nicht mehr warum. Razgrad hat übrigens heute eine sehr aktive Bewegung. Die haben ein eigenes Kulturhaus in Bulgarien, die Esperanto-Freunde von Razgrad. Aber wir haben natürlich noch Beziehungen, aber sie sind nicht eben in der Stufe, wie beispielsweise mit Koszalin in Polen. Und ich wollte nur sagen, dass eines der größten Veranstaltungen, die wir wahrscheinlich gehabt haben und haben werden, in der Brandenburg war, das war der 81. Deutsche Esperanto-Kongress. Der war im Jahr 2004. Und da haben wir, um jetzt mal auf die politische Ebene zu kommen, Grußworte erbeten und auch bekommen, zum Beispiel von Dr. Heinz Kindermann, SPD, Mitglied des Europaparlamentes, der uns geschrieben hat, jawohl, die Esperanto-Bewegung ist, ich erkenne sie an, ich weiß um das Anliegen und unterstütze es auch. Er hat auch schon Unterschriften für Esperanto-Anträge in dem Europaparlament geleistet. Wir haben von Professor Dr. Gomolka, von der CDU, ein ähnliches Grußwort, er ist auch Mitglied im Europaparlament, bekommen. Und von Silvia Brettschneider, SPD, sie ist die Vorsitzende des Landtages in Mecklenburg-Vorpommern, die dem Esperanto sehr zugetan ist, auch durch persönliche Bekanntschaften. Und sie hat auch mal Esperanto-Veranstaltungen besucht. Und weiß, dass wir mit der Sprache also nicht spielen. Das hat auch der Dr. Kindermann erlebt auf dem Kongress. Er war selbst dabei. Und er hat dann gesehen und gehört, wie viel die Menschen dort mit dem Esperanto in der Praxis umgehen können. Ja, wenn wir hier unsere Zeitschrift weiter blättern, Werner, kommen wir jetzt zu eines der Schnittstellen zwischen Neubrandenburg, Prenzlau und nach Polen. Wir haben das ja gesagt, dass wir seit 1971 dort regelmäßige Beziehungen haben, nach Köslin. Wir versuchen auch nach Stolp und nach Stettin, aber Köslin ist nun mal das Zentrum, weil wir da Partnerschaftsbeziehungen haben. Und das sieht so aus, dass wir uns gegenseitig regelmäßig besuchen, dass wir also zu unseren Veranstaltungen einladen. Die Polen in Köslin veranstalten an der Ostsee seit 30 Jahren ein Esperanto-Ferientreffen, immer im Frühjahr, im Juni, auch in diesem Jahr, ist das 30. übrigens, aber da fehlen so ein paar Jahre zwischen, sie sind also seit etwa 35 Jahren dazu gegangen, weil sie während des Kriegszustandes nicht was machen konnten. Sie machen ihre Samenhoftreffen und andere Veranstaltungen, wir waren auch schon mal zum Erntedankfest dort als Esperanto-Gruppe. Ja, Werner, wir haben sogar schon mal eine Mitgliederversammlung in Köslin durchgeführt. Weißt du das noch? In so einem Büro der medizinischen Versorgung. Da waren wir geschlafen, nicht? Also die deutschen Sachen gab es schon. Ja. Und was wichtig ist, was der Werner angedeutet hat, ist, dass wir, also nicht nur nun die offiziellen Beziehungen, die muss man natürlich pflegen und in Ordnung bringen, aber was uns sehr tief freut, ist, dass es auch sehr viele persönliche, individuelle Beziehungen zwischen den Esperanto-Freunden aus unserem Einzugsgebiet und nach Polen insgesamt ergibt. Das ist also ganz wichtig.
Kommen wir mal wieder in unseren Bereich zurück, hier in den Bereich Neubrandenburg und Prenzlau, beziehungsweise in unsere Region, Mecklenburg-Vorpommern. Die Esperanto-Freunde führen ja auch schon seit vielen Jahren, ich glaube seit 1977 schon, Sommerzeltlager in der Nähe von Feldberg durch. Ne?
Ja, seit 1978, ist doch egal. Es sind schon über 30 Jahre.
Und durch die Wende war das zwar ja etwas eingeschränkt, aber es sind 1993 schon wieder rund 30 Gäste aus vier Nationen da gewesen. Und das folgende Sommerlager war bei fast tropischen Temperaturen, schreibt er hier in unserer Festzeitung, schon von über 50 Esperanto-Freunden wieder besucht.
Ja.
Das hat dann immer etwas geschwankt, aber das hat sich schon wieder stabilisiert, sodass in den letzten Jahren, wie viele waren es immer?
70. 70, 80, ja, also zwischen 50 bis 100 kommen dann zusammen. Das ist auch ein interessantes Phänomen. Inzwischen ist ja an der Leitung dieses Comitato, dieses Komitee, wie wir das nennen, das Comitato ist schon zum dritten Mal, also eine dritte Generation hat das übernommen. Die erste Generation ist schon sehr alt. Vom Alter herbei, wie gesagt, vor etwa 30 Jahren. Die zweite Generation, das ist die, zu der wir gehören, die nun auch schon in die Jahre kommen. Und wir wurden abgelöst durch eine Jugendgeneration, die das jetzt mit großer Begeisterung weitermacht, mit großem Talent. Und interessanterweise ist das so, dass diejenigen der Jugend, die das heutzutage führen und leiten, dass sie praktisch als Kleinstkinder dabei gewesen sind. Die haben also mit 1 Jahr oder mit 0 Jahren, bevor man ja 1 Jahr Geburtstag hat, dann ist man ja noch 0 Jahre, sind die dabei gewesen als Kleinstkinder, da wurden die Windeln noch gewechselt täglich ein paar Mal. Und das ist heute sind die Mitglieder des Comitato. Und natürlich gibt es Probleme, natürlich haben wir Sorgen, darüber werden wir vielleicht noch reden, Werner.
Ja, ich muss jetzt wieder mal eingreifen, die Zeit ist schon wieder da für eine Pause für unsere Stimmen und die Ohren der Hörer. Ja, den Titel hatte ich vergessen, die Gruppe Kaito singt Mal an Paula Cortena. Ich hatte das Mikrofon nicht auf, hinter den Vorhängen.
Direttate per l'IA virtuosa mano, la con logisto e demonstra con certezza, di alto complesso, con senso di rispondenza, di alto presentezza. Sole di sangue, malato nel curseno, e alosate per te scenda.
Ja, wir haben auch eine andere Veranstaltung, die ist unbedingt erwähnenswert. Das ist unser sogenanntes Esperanto-Wochenendseminar. Wir haben in diesem Jahr schon das 41. gehabt. In diesem Jahr wird es das 42. sein. Wir haben also regelmäßig diese Seminare durchgeführt, immer an einem Wochenende von Freitag bis Sonntag.
Ja, also auch in der Wendezeit.
Auch in der Wendezeit, durch alle Turbulenzen hindurch. Und wir haben natürlich Schwierigkeiten, dort unsere Teilnehmer zu gewinnen. Aber das Seminar hat sich insofern bewährt, dass wir es verstanden haben, durch verschiedene Dozenten, die wir dort eingeladen haben, sei es Dr. Dahlenburg, ein Esperanto-Pädagoge, der führende Esperanto-Pädagoge aus der DDR-Zeit und auch heute noch, ist leider auch die Jahre gekommen, oder Herrn Magister Baranowski, ein Direktor eines Lyzeums aus Köslin. Wir hatten auch Dozenten aus anderen Ebenen, will ich nicht weiter ausführen, auch also wie gesagt internationale, solange unser Geld reichte, sie zu bezahlen, denn wir mussten ja wenigstens die Reisekosten und so übernehmen. Jedenfalls, ich wollte auf das Seminar eingehen. Das ist also ein Sprachseminar, wo in lockerer Weise, so wie die uns die Teilnehmer dann dabei sind, so wie wir sie beschäftigen können, sie sind zwischen 8 bis 20, jetzt nach der Wende, zwischen 8 bis 20 Teilnehmern immer, und dann teilen wir sie immer in Gruppen ein, niemals mehr als 10 in einer Gruppe, also das ist schon das höchste aller Gefühle, 8 ist besser und 7 als 10, sodass also in kleinen Gruppen entsprechende Sprachniveaus dann praktiziert wird, und zwar durchweg, von Freitagabend durchweg bis Sonntagmittag, und das hat sich bewährt, das macht Spaß, die Leute kommen gerne, also es ist nicht so, dass immer wieder neue sind, leider, aber es sind eben auch alte Bewährte, die werden dann in den Konversationsgruppen oder in der Konversationsgruppe zusammengefasst, und zwar mit dem Ziel, Esperanto zu sprechen, richtig zu sprechen, denn so wie ich die Sprache beherrsche, so bin ich im Ausland anerkannt. Und wenn Sie also, liebe Hörer, mal Esperanto-Freunde in der Stadt begegnen, die dann Esperanto sprechen, vielleicht aber beide Deutsche sind, dann hat das den Sinn, die Sprache zu üben, zu lernen, bei jeder Gelegenheit. Und diese Wochenendseminare sind, der Werner sagte das schon, nie unterbrochen worden. Wir sind jetzt also, wie gesagt, beim Jahr 42. Das bedeutet aber nicht 42 Jahre, sondern in den ersten Jahren hatten wir einen derartigen Zulauf, dass wir sie nicht alle unterbringen konnten, sondern 2 Seminare pro Jahr machten. Wir hatten damals Teilnehmer bis zu 70. Man muss sich das mal vorstellen. Wir haben dann im BAZ die Zimmer gemietet. Für ein paar Mark Ost konnte man dort übernachten, musste sich aber selber verpflegen in der Kirche dort. Das lief alles, keine Probleme. Die Jugend, die brauchen auch nichts essen, wenn sie gemischt auftreten. Die essen nicht, die trinken nicht, sie haben sich ja selber, haben aber auch sehr fleißig mitgelernt. Also da sind wir sehr stolz, dass dieses Wochenendseminar bekannt ist, deutschlandweit. Natürlich, die Teilnehmer kommen hauptsächlich aus dem norddeutschen Raum, sogar aus dem Westen hatten wir schon Gäste dabei. Aber die Zielgruppe sind Anfänger. Wir nennen das immer Schnupperkurs für Neugierige. Die müssen nicht gleich was unterschreiben, die müssen nichts kaufen, die müssen sich nicht verpflichten, sondern sie sollen doch bitte mit dem Esperanto bekannt werden, mal reinschnuppern. Was ist das eigentlich, das Esperanto? Was wird da immer zu erzählt, dass das so funktioniert? Ich denke, das ist, so ist immer das Argument. Esperanto ist doch künstlich und man kann es nicht sprechen. Und dann merken Sie, dass das ganz anders ist. Ja, das sind unsere Wochenendseminare. Und Werner, dann gab es natürlich eine Periode, da hatten wir eine gewisse Krise in unserem Esperanto-Verein, so um das Jahr 2000 herum. Wurde sozusagen unsere Gruppe ein bisschen gespalten.
Aber das haben wir dann schnell überwunden.
Wir haben
aus unserem alten Club einen neuen Verein gegründet.
Ja.
Und damit war die ganze Sache
erledigt. Wir haben einen neuen Namen. Es gab nämlich 2 Personen, die mussten unbedingt unseren alten schönen Namen nehmen, den Esperanto Club Neubrandenburg, für ihren Namen und haben uns sozusagen dann als Mitglieder wörtlich rausgeworfen, weil sie nicht einverstanden waren. Ja. Aber diese Krise hatte uns eigentlich nur gestärkt. Mhm. Wir waren tatsächlich ein bisschen lahm, Werner. Also wir hatten ja keinen richtigen Vorstand mehr und waren so ein bisschen eingeschlummert ist nicht richtig, aber wir hatten keinen gewählten Vorstand. Er war nicht gewählt. Und das war also unser Problem. Das haben wir aber ganz schnell hingekriegt. Kann man ja heute darüber offen reden, ein paar Jahre schon her. Und zwar haben wir dankbarerweise gewählt eine Schlichtungskommission im Landesverband. Und diese Schlichtungskommission hat dann das alles beruhigt und wir haben das geklärt und so weiter. Ja, das war also, aus der Krise heraus gab es also fruchtbar. Übrigens, unser neuer Name gefällt uns viel besser. Wir wollen ihn auch gar nicht mehr abgeben. Esperanto-Verein Neubrandenburg, ganz lang heißt er übrigens, ganz offiziell. Esperanto-Verein Neubrandenburg, gegründet 1971 e.V. So einen riesigen langen Namen. Aber den nennen wir ganz selten nur. Ja, das ist also, was uns sehr bewegt hat.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Thema heißt ja 100 Jahre Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern. Eine Festschrift. in drei Teilen und der dritte Teil befasst sich mit den letzten Jahren hier. Und in diesen drei Jahren sind ja nicht nur 100 Jahre gewesen. Wir Esperanto-Freunde waren ja auch zufrieden, wenn wir schon 85, 80 oder 95 Jahre feiern konnten.
Oder 35 Jahre.
Ja, oder in diesem Jahr stimmt.
Ja.
Und in dieser Zeit haben wir eben alle diese Jubiläen wahrgenommen, uns getroffen, landesweit, und haben uns ein paar schöne Stunden gemacht anlässlich dieser Jubiläen. Also insgesamt haben wir vor diesen 100 Jahren ja auch noch andere Jubiläen gefeiert. Und jetzt haben wir wieder eine Jubiläumsfeier vor uns. Werner, wo ist das?
Das ist dieses Jahr in Rotterdam. 100 Jahre.
Im Land doch auch noch.
Eine Jubiläumsfeier im Land, richtig, im April. Mitte April feiern wir 100 Jahre Esperanto in Rostock.
Ja.
In Rostock, Rostock hat eine alte, stolze Esperanto-Tradition hervorgegangen aus der Arbeiterbewegung, der Esperanto-Arbeiterbewegung, die sich dann leider spaltete in die kommunistische und sozialdemokratische Linie. Naja, das machen wir in diesem Jahr, im April, Mitte April. Und übrigens, weil ich da auf Rotterdam zu sprechen kam, das ist der Esperanto-Weltbund, hat seinen Sitz in Rotterdam seit nach dem Kriege. Und da feiert auch in diesem Jahr als Organisation seine 100 Jahre. Die Esperanto-Freunde in der ganzen Welt, überall knallt das mit den 100 Jahren. Es gab schon Beschwerden, die sagten, also ihr lebt ja nur noch in eurer Vergangenheit.
Ja.
Aber man muss doch einmal, die Vereine und die Landesverbände und was es alles gibt, müssen doch nachdenken, wie lange existieren wir. Und warum soll man nicht die 100 Jahre feiern?
Das ist gleich die richtige Überleitung zum nächsten Abschnitt, nämlich internationale und nationale Beziehungen. Halten, auffrischen und neue treffen. Und zwar haben auch unsere Freunde aus unserem Land, Esperanto-Freunde, an vielen internationalen Veranstaltungen teilgenommen, nämlich um andere Esperanto-Freunde weltweit kennenzulernen und zu erfahren, was so in der Welt passiert im Esperanto. Und da gab es zum Beispiel Reisen für, du hast ja gerade den Weltbund genannt, der macht auch jedes Jahr Weltkongresse, da gab es zum Beispiel Reisen nach Valencia, Spanien, nach Seoul in Südkorea.
Zu den Esperanto-Weltkongressen.
Ja, zu den Esperanto-Weltkongressen. Oder nach Paris, nach Finnland, nach Adelaide in Australien, nach San Francisco, nach Neuseeland, nach Montpellier in Frankreich. Und dann gab es ja den 84. Esperanto-Weltkongress in Berlin. Das war ja natürlich einfach für viele.
Ja.
Aber es geht ja weiter, es war ja nicht nur Berlin.
Da waren wir übrigens in diesem modernen Zentrum, wie heißt das da, Funkturm. Mhm. Da haben wir das ganze Zentrum da besetzt mit etlichen tausend Esperanto-Freunden.
Auch Gunter Ewert aus Stralsund ist ja viel gereist, zum Beispiel die Weltkongresse in Israel.
Ja, wir müssen auch sagen, liebe Hörer und Hörer, die Aufzählung dieser verschiedenen Veranstaltungen weltweit wurden nur deswegen genannt, weil dort Esperanto-Freunde aus Mecklenburg-Vorpommern
dabei waren. Gunther ist zum Beispiel gereist nach Israel, nach Kroatien, nach Brasilien, nach Schweden, nach China, nach Vilnius. Und der letzte Kongress fand in Yokohama statt und da war er auch, ne?
Da war er auch, selbstverständlich. Ja. Gunther Ewert ist unser Kassierer, unser Schatzmeister des Landesverbandes und muss geizig unsere kleinen Finanzen zusammenhalten. Und er bezahlt aber alles aus eigener Tasche natürlich. Ja, Werner, du hast so die Hände gehoben, geht's schon wieder um Musik?
Ja, wir reden schon wieder ziemlich lange.
Ja.
Wenn wir die nächste Musik von der Gruppe Kaito einspielen, Postrigardata Caravano. Was heißt das, Werner?
Der nachgeschauten Karawane.
Postrigardate de infano, de ordinara caravano. Para panoro esta strupo de musicistoi de marionet ludistoi esponte dum kermeso la apogeo de la programo ciel ciam babilante cercante cae intertempe la gridando transdona allernando la artaĵo in bezonatoj, la sekretoj de prezentado.
Liebe Hörer und Hörer, wir reden so viel über Esperanto und was für Heldentaten wir so vollbracht haben bei der Wende. Wir wollen auch etwas sagen, damit Sie uns anrufen können. Im Telefonbuch kann man eingeben oder im Suchprogramm des Internets Esperanto in Brandenburg oder wenn man nur ein Telefonbuch zu Hause hat, unter Levin Werner oder Pfennig Werner findet man dann unsere Telefonnummern und kann sich dann per Anrufbeantworter melden, falls jemand zu Hause nicht ist. Und wir haben ein Internetseiten unter www.esperanto-nw.de. Da kann man uns auch finden. Und wem das zu lang war, unter www.esperanto.de findet man auch die Landesverbände und dann eben auch unsere Seiten, weil wir auch stellvertretend das Land Mecklenburg-Vorpommern damit vertreten. Ja, wir würden uns freuen, wenn Sie da mal nachschauen. Schauen Sie sich unsere Seiten an, ganz hervorragend gestaltet durch unseren René, der heute nicht dabei ist. Der macht das sehr gut. Wir haben dort einen ganzen Katalog von Informationen. Man muss sie nur immer aufrufen. Man wird ja geführt durch dieses Menü dieser Seite. Wir haben selbst Bücher abgespeichert, wir haben Lektionen abgespeichert, auch Tondokumente, dass man das sich anhören kann. Auch unsere Radiosendung oder unsere Radiosendungen, die wir hier aus Neubrandenburg ausstrahlen, auch die sind dort abgelegt. Auch unser Informationsblatt und so weiter. Schauen Sie mal rein, auch mit Fotos. Der Mensch ist ja ein Bilderaufnehmer, er macht ja gerne Bilder. Wir haben auch leider zu wenig, aber auch Fotos dabei. Ja, Werner.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ja die ganze Zeit über unsere Vergangenheit, die jüngste Vergangenheit des Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern gesprochen. Und mit diesem Thema Vergangenheit haben sich inzwischen auch einige von uns beschäftigt. Unter anderem Ralf Kruse in Schwerin, der ja in Schwerin auch in einer Lehrausbildung tätig ist und dort auch Esperanto-Gruppen geführt hat, also Schüler zum Esperanto geführt hat. An der anderen Seite hat er ja auch sehr viel Medientechnik zur Verfügung und hat deshalb auch begonnen, die Esperanto-Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns aufzuarbeiten. Und ist ein sehr fleißiger Herausgeber von CDs, hat angefangen mit kleinen Heften, dann kamen Videofilme. 3 oder 4 Videofilme über Mecklenburg-Vorpommern.
Oder über Details aus Mecklenburg-Vorpommern, wie zum Beispiel die Reise von
CD-ROMs, über die Reise von, wie hieß er noch?
Paul Köster,
ja, auch eine sehr interessante Auswertung und Umsetzung von handgeschriebenen Tagebüchern und Bildern auf eine CD-ROM. Das ist ihm auch sehr gut gelungen.
Das hat er sehr gut gemacht. Ja, wenn wir den nicht hätten,
dann sähe es ärmer aus. Und außerdem muss ich ja noch sagen, dass wir beide auch in einer überregionalen Gruppe mitgewirkt haben. Und zwar aus dem Grund, irgendwann sterben wir auch mal. Und wenn wir dann weg sind, dann weiß über das, was wir so miterlebt haben, niemand mehr Bescheid. Und deshalb gab es in Berlin eine größere Gruppe.
Ja, die hat einige Jahre gehört. Das war die Historikergruppe über die Geschichte des Esperanto in der DDR. Wir haben aber gemerkt, wir sind ja seit 65 erst zugelassen worden, dass man das gar nicht so begrenzen kann, weil es ja schon vor 65, vor 45 Esperanto auf dem Gebiet der DDR gegeben hat. Also hat sich dann diese Gruppe mit allem beschäftigt, was irgendwie möglich ist, aber mit der Kernzielsetzung, die Geschichte in der DDR aufzuschreiben. Und wir wollten eine Broschüre rausgeben, Werner, nicht? Und dann wurden es über 80 Titel zum Schluss. Ja. Die Sachsen kamen mit ganzen Broschüren, also mit Büchern. Die Berliner haben mehrere Bücher verfasst. Ja. Auch die Mecklenburger, nicht? Wir haben inzwischen 3 historische Dokumente verfasst. Nicht nur 3, sondern viel mehr. Der Werner Levin hat alle Zeitschriftenartikel, die in der DDR erschienen sind, analysiert, zusammengefasst. Der Werner Pfennig hat die gesamten zentralen Seminare, die in der DDR stattgefunden haben, für Esperanto, da gab es mehrere, für Kursusleiter, für die Vorsitzenden, interlinguistische Seminare und so weiter. Das ist alles zusammengefasst in Papierform und in CD-ROM-Form, sodass man alles zumindest aktuell jetzt hat. Ob wir die CD-ROMs noch in 100 Jahren lesen können, das wissen wir nicht. Aber zumindest haben wir das, was heute aktuell ist, auch verwendet am Medien.
Ja, das haben wir nur deshalb erwähnt, weil ja Esperanto-Freunde aus unserem Land da sehr aktiv dran beteiligt waren. Es war ja eine DDR-umfassende Sache, aber wir waren mit beteiligt. Und in dieser Reihe können wir auch unsere Tätigkeit stellen, die wir jetzt gerade beide machen. Ne?
Die wir gerade beide machen.
Seit 1995,
glaube ich. Ne?
97.
Ja, das ist 97. Also über 10 Jahre machen wir Esperanto im Radio. Zu Beginn waren das nur 7 Minuten innerhalb einer größeren Sendung. Inzwischen haben wir gesagt, wir haben so viel zu erzählen über Esperanto, dass uns das gar nicht reicht. Und dann hat sich Lana Levine an die Spitze gesetzt und gesagt, so, jetzt kommen wir zusammen und machen eine Sendung, 1 Stunde pro Monat. Und dann hat das dem Werner Levin immer noch nicht gereicht. Da hat er gesagt, wir machen 2 Sendungen. Und zwar eine mit einem Titel, wo wir nur über ein Thema sprechen.
So wie heute.
So wie heute. Und eine andere Sendung, wo wir die Bewegung auffädeln von der Gruppe bis zum Weltverband. Ich wollte aber noch was über der Brandenburg sagen. Ich weiß nicht, wie wir noch haben.
Ja, bitte, bitte, du kannst. Wir haben noch 4 Minuten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wer mal den Europapark in Nordbrandenburg besucht, der ist dort gegenüber der Oststadt, auf die, wo mal Wiese war, da stand auch mal ein sowjetischer Panzer. Dort hat die Stadt dankbarerweise etwas Friedliches eingerichtet, und zwar einen Europapark. Und dort haben wir eine Esperanto-Eiche gepflanzt vor einigen Jahren. Das haben übrigens unsere polnischen Freunde gemacht. Und wir haben eine Urkunde von der Stadt, vom Bürgermeister und der Stadtpräsidentin Dolores Brunsendorf und Dr. Krüger bekommen, dass also die Stadt die nächsten 1000 Jahre diesen Baum pflegen und hegen wird, ihn sogar ersetzt, wenn er mal verloren geht. Und da ist also eine Esperanto-Eiche. Und wenn Sie ihn mal finden und uns das mitteilen, dass Sie ihn gefunden haben, dann würden wir uns sehr freuen. Schauen Sie mal nach, da gibt es auf der Erde so ebenerdige kleine Platten. Man muss das deswegen so machen, weil es immer wieder Randalierer gibt, die alles zerstören. Und deswegen ist das sehr bescheiden bei allen Bäumen,
ja,
die
das fällt nicht so auf, aber es muss immer wieder mal frei gemacht
man
werden.
Man muss es, ja, vielleicht machen Sie,
Sand, aber
ja, schauen Sie mal nach. Und wer uns mitteilt, dass er den Baum gefunden hat, der bekommt eine Esperanto-Broschüre zugeschickt.
Ja. Und vielleicht zum Schluss kannst du noch mal unsere Adresse nennen, falls sich jemand interessiert, Informationen haben möchte.
Ja, Informationen können Sie unsere Adresse nachforschen unter Werner Levin nach Brandenburg im Telefonbuch. Oder Werner Pfennig in Brandenburg, Telefonbuch, oder im Suchprogramm des Telefonbuches unter Esperanto in Brandenburg, oder im Weltnetz im Internet unter www.esperanto-nb.de.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind somit am Ende unserer Themensendung angelangt. Das Thema war 100 Jahre Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern. Eine Festschrift, und wir haben uns heute auszugsweise mit dem 3. Teil befasst, einige interessante Themen herausgegriffen. Das Heft ist ja noch viel größer. Es hat ja insgesamt über 70 Seiten und es ist so aufgebaut, der 1. Teil ist in Deutsch und dann kommt die 2. Hälfte des Heftes alles übersetzt ins Esperanto. So ist das. Ja, liebe Hörer und Hörer, wir verabschieden uns von Ihnen, der Esperanto-Verein Neubrandenburg mit der Redaktionsgruppe Esperanto-Welle. Wir wiederholen diese Sendung am 27. Januar um 17 Uhr und planen die nächste Sendung für den 2. Februar um 18 Uhr. Wir grüßen noch unseren René, der wegen seiner,
Ein Euro-Shop,
leider nicht teilnehmen kann. Und viele Grüße an René und wir kommen jetzt zum Schluss. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle über NB Radio Tab 88,0 war Werner Levin. Ja.
cosa poco, tra flugiloi del partila vento, non del loco, flugugi al loco, ne al bravo, sangon sui fanta, ci la homan tira familion, alla monte terne militanta, ci promessa sanctan harmonion. Sub la santa signo del estero, collectigas nacquae batalantoi, cae rapide cescas la afero, per laboroi de la esperantoi, confessarat muroi de...